Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist der Moment der Gewissheit. Als José Canale für Paraguay den letzten Elfmeter verwandelt, ist klar, Deutschland ist mal wieder früh bei einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Zum dritten Mal nach 2018 und 2022. 3:4 unterlag die DFB-Elf im Elfmeterschießen und muss nun schon nach dem 16. Finale nach Hause fliegen. Unmittelbar nach Abpfiff begann die Suche nach Gründen für das schwache Abschneiden. Im Fokus Bundestrainer Nagelsmann. Er hatte nach dem Spiel erklärt, weitermachen zu wollen. DFB-Präsident Neuendorf kündigte eine gründliche Analyse an. Zur Trainerfrage äußerte er sich nicht. Klarheit dagegen bei Manuel Neuer. Er erklärte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.
Hier im Teamquartier in Winston-Salem wollte die DFB-Auswahl eigentlich viel länger bleiben. Abreise am Morgen nach dem desaströsen Aus bei der WM.
Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir wissen, dieses Abschneiden bei dieser Weltmeisterschaft entspricht nicht den Ansprüchen, die wir uns vor dem Turnier gegeben haben.
Mit Titelambitionen hingeflogen. Doch wieder einmal ist die Reise bei einer WM früh zu Ende.
Ich habe selbst aktuell in dem Moment jetzt keine Erklärung. Ich bin selbst schockiert, traurig.
Ja, jetzt wieder so nach Hause zu gehen, ist nicht einfach. Scheiß Gefühl.
Aufmunternde Worte gibt's vom Bundeskanzler. Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Später fügt er noch hinzu, die Mannschaft habe keinen Spott verdient nach dem frühen Aus. Wohlgemerkt, dem ersten im Elfmeterschießen bei einer WM. Das deutsche Team scheitert nicht nur am Torhüter, sondern auch an sich selbst. Auch dieses Spiel gegen Paraguay zeigt, was der DFB-Auswahl fehlt. Die Abwehr beim Gegentor kurz vor der Halbzeit unorganisiert. Den Rückstand kann Kai Havertz immerhin nach 54 Minuten wettmachen, doch die Mannschaft insgesamt mutlos, harmlos und ideenlos. Auch der aberkannte Treffer von Jonathan Tah in der Verlängerung, keine Entschuldigung für das Ausscheiden im Turnier. In der Verantwortung steht auch der Bundestrainer.
Ich bin auf jeden Fall keiner, der wegläuft, aber klar, ich kenne auch Mechanismen im Fußball.
In den kommenden Tagen haben wir deswegen besprochen, werden wir uns zusammensetzen. Wir werden gemeinsam darüber sprechen, warum es uns nicht gelungen ist, unser Potenzial abzurufen.
Es gibt viel aufzuarbeiten. Nach dem wiederholt frühen WM-Abgang einer einst großen Fußballnation.
Alex Schlüter am WM-Quartier der deutschen Mannschaft. Welche Konsequenzen wird das frühe Ausscheiden haben?
Es ist definitiv mit einem Umbruch in dieser Mannschaft zu rechnen. Bernd Neuendorf hat klar gesagt, wir können jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Eine Veränderung, wir haben es gehört, steht schon fest. Manuel Neuer hat gestern definitiv das letzte Länderspiel im Nationaltrikot für Deutschland gemacht. Ob da weitere Nationalspieler folgen und ebenfalls ihre Länderspielkarriere beenden, steht aktuell noch nicht fest. Ich gehe aber schwer davon aus. Spieler wie Rüdiger, Kimmich, Sané sind jenseits der 30. Die andere große Frage ist natürlich die bezüglich der Trainerposition. Julian Nagelsmann hat noch einen laufenden Vertrag. Wir haben es gehört. Er hat auch gesagt, er möchte weitermachen. Die Mannschaft und der Sportdirektor Rudi Völler, die haben ihm gestern unmittelbar nach Abpfiff den Rücken gestärkt. Aber der Bundestrainer selbst hat mir am Mikrofon auch klar gesagt, dass er natürlich die Mechanismen, wie es hieß, des Fußballs sehr gut kennt. Und das bedeutet eben, dass nach der angekündigten Analyse beim DFB Julian Nagelsmann womöglich seinen Platz räumen muss.
Danke, Alex Schlüter. Bundesinnenminister Dobrindt hat heute bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts mit Nachdruck gewarnt, Deutschland stehe im Fadenkreuz unterschiedlicher Bedrohungen durch Sabotage und Spionage aus dem Ausland sowie Extremismus im Inneren. Vom Rechtsextremismus geht dabei weiter die größte Gefahr aus. Laut Verfassungsschutzbericht gehören der Szene im vergangenen Jahr 58.700 Personen an, ein Plus von rund 17% im Vergleich zu 2024. Auch die linksextremistische Szene wuchs. Ihr werden 42.200 Personen zugerechnet, ein Plus von etwa 11%.
Neonazi-Aufmarsch letztes Jahr in Gelsenkirchen. Seit an Seit stehen die selbsternannten jungen Nationalisten mit der Gruppe Jung und Stark. Die Szene wird jünger, gewaltbereiter und ist besser vernetzt. Die Radikalisierung beginnt oft im Internet. Hier werben Rechtsextreme gezielt Minderjährige an, so der Verfassungsschutz.
Die Themen, die im Alltag junge Menschen beschäftigen, werden erstmal als Themen, erste Anlaufthemen genommen. Und dann vertieft sich die Kommunikation immer weiter.
Bis hin zu Anschlagsfantasien und Taten. So steigt die Zahl rechtsextremistischer Gewaltdelikte binnen eines Jahres um 8,9%. Bei linksextremistischen Gewalttaten wird mit 60,9% ein besonders starker Anstieg verzeichnet. Die jüngsten Anschläge auf das Berliner Stromnetz zeigten die wachsende Gefahr von links außen, so die Behörden. Aber neben Extremismus im Inland wachse auch die Bedrohung aus dem Ausland. Mit Hackern und Spionen nehme allen voran Russland Deutschland ins Visier.
Deutschland steht unter Druck. Die Gegner unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sie kommen von außen und von innen. Sie agieren analog und digital.
Aufrüsten will der Minister, mehr Technik und Online-Befugnisse für die Geheimdienste.
Die Regierung werde nun sehr schnell über die geplante Reform der Nachrichtendienste entscheiden, kündigt Dobrindt an. Es geht zum Beispiel um eine aktive Cyberabwehr, damit die Geheimdienste etwa Server von Angreifern lahmlegen dürfen.
Lange Schlangen heute an vielen Zapfsäulen. Noch bis Mitternacht sind die Steuern auf Benzin und Diesel um 16,7 Cent pro Liter gesenkt. Mit diesem sogenannten Tankrabatt wollte die Bundesregierung die Entwicklung der Spritpreise kurzzeitig abfedern. Sie waren infolge des Iran-Kriegs stark angestiegen. Weiterhin gilt, dass Tankstellen ihre Preise nur einmal täglich um 12 Uhr erhöhen dürfen. Die ersten Preissprünge gab es bereits heute.
Am Vormittag ein letztes Mal anstehen für verbilligten Sprit, bevor der Tankrabatt ausläuft. Die Stimmung an der Zapfsäule durchwachsen.
Schlecht für uns, aber wir können leider nichts dran ändern.
Der Staat kann nicht für alles gerade stehen.
Die Leute, wo arbeiten und alles. Wir werden nur noch abgezockt.
Ja, es wird teurer an der Tankstelle von Thomas Zenz schon heute. Punkt 12 setzt er die Preise deutlich hinauf, obwohl aktuell noch günstiger, rabattierter Kraftstoff in seinen Tanks ist. Warum also?
Weil ich die Preise ab 12 Uhr nicht mehr erhöhen darf und somit ab 0 Uhr heute Nacht unter meinem Einkaufspreis verkaufen würde. Ich gebe denn die Preise einfach weiter und versuche mein Geschäft so gut wie möglich weiterzumachen.
Die Kraftstoffpreise waren mit dem Ausbruch des Iran-Krieges enorm gestiegen. Ab Mai drosselte der Tankrabatt die Preise vorübergehend um bis zu 17 Cent pro Liter und damit beinahe auf Vorkriegsniveau. Ein kurzzeitiger Erfolg also, der allerdings den Verbrauch von fossilen Kraftstoffen weiterhin attraktiv machte.
Wenn man dann noch überlegt, was das Ganze gekostet hat und die finanziellen Engpässe im Bundeshaushalt sieht, dann würde man sagen, da ist relativ viel Geld mit der Gießkanne verteilt worden, ohne die richtigen Wirkungen zu haben.
An der Tankstelle von Thomas Zenz sind die Preise am Nachmittag wieder etwas gesunken. Ob sie dies auch in den kommenden Tagen tun werden, nach dem Ende des Tankrabatts, hängt nicht zuletzt von der weiteren Entwicklung der Iran-Gespräche ab.
Aus dem Bürgergeld wird die Grundsicherung. Diese Reform hatte der Bundestag im März beschlossen. Morgen tritt sie nun in Kraft. Mit der Umbenennung der staatlichen Hilfeleistung sind neue Regeln für Leistungsempfänger verbunden. Unter bestimmten Voraussetzungen können etwa Zahlungen komplett gestrichen werden. Die Bundesregierung will so den Druck auf Empfänger erhöhen und mehr Menschen in Arbeit bringen.
Tina Hofmann bastelt und verkauft Perlentiere, um etwas zum Bürgergeld dazu zu verdienen. Die 52-Jährige hatte früher einen Bürojob, erhält nun Leistungen des Jobcenters. Mit ihren Erkrankungen, Asthma, Hüft- und Rückenproblemen bekommt sie schwer Arbeit. Hinzu kommt:
Am Arbeitsmarkt hat man halt noch schlechtere Chancen, wenn halt die Politiker sagen, dass Bürgergeldempfänger faul sind und unmotiviert.
Mit der neuen Grundsicherung wird auf die Leistungsempfänger der Druck erhöht. Sie sollen aktiv mitwirken bei der Arbeitssuche. Bei Terminversäumnissen oder Arbeitsverweigerung drohen härtere Sanktionen bis hin zur kompletten Streichung. Und sie sollen eher in Arbeit als in eine Fortbildung vermittelt werden. Mehr Beschäftigung statt Leistungsbezug, so das Ziel. Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas stellt klar: Wer arbeiten kann, muss sich um Arbeit bemühen. Wir setzen mit der Reform auch ein starkes Signal gegen Sozialleistungsmissbrauch. Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt den neuen Ansatz, aber
nur durch Druck alleine verändert sich die Aufnahmebereitschaft am Arbeitsmarkt nicht, sondern das, was wir brauchen, ist wirklich eine konjunkturelle Belebung, mit der wir übrigens in diesem Frühjahr gerechnet hatten. Das wurde durch den Krieg gegen den Iran und den Folgen verhindert.
Mit einem konkreten Arbeitsangebot rechnet Tina Hofmann erst einmal nicht. Sie wird weiter kreativ sein, um hinzuverdienen zu können, ob es nun Bürgergeld oder Grundsicherung heißt.
Wer in den USA geboren wird, ist Amerikaner. So steht es in der Verfassung. US-Präsident Trump wollte dieses Recht gleich nach Amtseinführung per Dekret abschaffen und ist nun vor dem obersten Gerichtshof gescheitert. Die Richter bestätigten mehrheitlich die Entscheidung einer Vorinstanz. Trumps Dekret sah vor, dass die Kinder keine US-Staatsbürgerschaft mehr erhalten sollten, deren Eltern sich illegal oder nur vorübergehend in den USA aufhalten. Die Erdbeben in Venezuela haben laut einer vorläufigen Auswertung der US-Raumfahrtbehörde NASA vermutlich rund 58.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Unter den Trümmern suchen die Menschen weiterhin nach Zehntausenden Vermissten. Dabei werden sie von immer mehr internationalen Helfern unterstützt. Neben den vielen Nachbeben werden die Rettungsarbeiten aber auch durch die seit Tagen anhaltende Hitze zunehmend aussichtsloser.
Noch einmal schicken holländische Retter Spürhunde los und Angehörige halten den Atem an. Hört oder riecht der Hund etwas zwischen den aufeinandergefallenen Geschossen im Katastrophengebiet La Guaira? Die erhobenen Fäuste der Helfer, das Signal für absolute Stille.
Wir mussten gerade ungefähr eine Stunde total still sein und durften uns kaum bewegen. Denn es ist jetzt hier vielleicht die letzte Chance, noch Überlebende zu finden. Helfer halten es inzwischen für zunehmend unwahrscheinlich, dass Menschen in den Trümmern und bei der Hitze überlebt haben können.
Als die Profis ohne Erfolg abziehen, kommen Angehörige, um wenigstens die Leichen zu bergen. Ich sehe meine Verwandten da drin. Die vier haben sich umarmt und sind gestorben. Auch die ehrenamtlichen Retter des deutschen THW durchkämmen ihnen zugewiesene Gebiete. Doch ihre Rettungshunde konnten gestern keine Lebenden mehr aufspüren. Aber noch gibt es die Fälle. In der Nacht retten Jordanier ein Kleinkind. Auch ein 12-Jähriger überlebt. Manche konnten aus gebrochenen Wasserleitungen trinken. Doch etwa 50.000 Menschen gelten noch als vermisst und Zehntausende sind obdachlos. Landsleute spenden Essen und Kleidung. In Venezuela dürfte der Wiederaufbau Jahre dauern und das Trauma lange bleiben.
Nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade hat das zuständige Amtsgericht am Abend Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Der Mann, in Deutschland geboren mit türkischer Staatsangehörigkeit, soll gestern 6 Menschen erschossen haben. Die Opfer waren Beschäftigte der Einrichtung und des Jugendamtes Hannover. Hintergrund der Tat war möglicherweise ein Sorgerechtsstreit.
Trost heute Abend für alle, die aufgewühlt sind, Schmerz und Verzweiflung empfinden. Eine Andacht für die Opfer, für deren Angehörige, auch für die Einsatzkräfte.
Es braucht einen Ort, wo Menschen hinkommen können, die nicht allein sein wollen mit all diesen Gefühlen. Ob das nun Wut ist oder Ärger oder Trauer, dass sie das mit anderen teilen können.
Das Bedürfnis ist groß, denn auch am Tag danach herrscht Entsetzen über die Tat. Ein 45-Jähriger soll 4 Frauen und 2 Männer der Jugendhilfe erschossen haben. Die Einrichtung in Stade hatte seine 3 Monate alte Tochter in Obhut genommen. Laut Medienberichten hatten Ärzte den Verdacht, dass er den Säugling geschüttelt und verletzt hat. Er bestreitet das. Es folgt offenbar eine lange juristische Auseinandersetzung mit der Jugendhilfe, bis die Situation eskaliert. Der Deutsche Beamtenbund Niedersachsen warnt seit Jahren vor tätlichen Angriffen.
Wir haben tagtäglich mit körperlichen Übergriffen auf unsere Kolleginnen und Kollegen zu tun, bis hin eben zu solchen Gräueltaten, wie sie gestern in Stade passiert sind. Hier muss jetzt dringend etwas passieren und es muss sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik endlich wahrgenommen werden, dass wir hier dringende Konzepte brauchen.
Der mutmaßliche Täter kommt aus Garbsen bei Hannover, ist in Deutschland geboren, besitzt einen türkischen Pass, ist polizeibekannt. Am Abend kam er in Untersuchungshaft.
Im ersten Stock des Bundeskanzleramts werden die ehemaligen Bundeskanzler traditionell mit einem Gemälde verewigt. In dieser Reihe findet sich bald auch das Bild der ersten deutschen Bundeskanzlerin. Heute präsentierte der deutsch-französische Maler Jérémy Queyras sein Porträt von Angela Merkel gemeinsam mit der Altkanzlerin. Noch bis Oktober wird das Bild im Berliner Bode-Museum für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 1. Juli.
Ein Tiefausläufer mit zum Teil heftigen Schauern und Gewittern überquert uns ostwärts. Vor allem vom Süden bis in die Mitte drohen heute Nacht lokale Unwetter durch große Regenmengen. Im Westen klart es häufig auf. Morgen im Osten und Südosten zunächst noch viele Wolken und zum Teil gewittrige Schauer mit Unwettergefahr. Sonst mal Sonne, mal Wolken und nur einzelne Schauer. Heute Nacht Abkühlung auf 20 Grad am Inn bis 12 Grad in der Eifel. Morgen Höchstwerte von 18 Grad im Erzgebirge bis 29 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag wird es in der Südosthälfte überwiegend freundlich, sonst wechselhafter mit gelegentlichen Schauern. Viel Sonnenschein gibt's am Freitag Richtung Südwesten, am Samstag vom Süden und Südwesten bis in die Mitte, sonst mehr Wolken und ein paar Schauer.
Um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni, was das frühe WM aus mit den Deutschen macht und Bildnis einer Kanzlerin, wie Angela Merkel gesehen werden möchte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.